Worum soll es heute gehen? In der Predigt heute soll es um das Thema Versprechen gehen. Gottes Versprechen, die er uns gibt. Ich habe diese Predigt schon einmal gehalten, und zwar zu Neujahr dieses Jahr in Tittmoning. Und Neujahr ist ja oft so eine Zeit, wo man oft darüber nachdenkt, zum Beispiel, dass man die Jahreslosung bekommt oder dass man sich einen neuen Kalender an die Wand hängt. Und da stehen dann oft so Versprechen drauf, die einfach uns Mut geben und wo wir merken, okay, Gott ist bei uns. Zum Beispiel eine Jahreslosung war mal: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Und ich finde das genial. Solche Versprechen müssen wir uns immer wieder vorhalten, was Gott uns in seinem Wort sagt und dass wir uns wirklich an diese Worte klammern. Aber eine Frage, die ich mir persönlich gestellt habe und die mir persönlich wichtig geworden ist, ist die Frage: Wie gehe ich mit solchen Versprechen um? Wie gehe ich mit solchen Versprechen um an Tagen, wo das mir nicht so klar ist? Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Es gibt manche Tage, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Genauso geht es mir gerade eben und ganz sicher, so ist es. Es gibt manche Tage, wo ich aber ehrlich sagen müsste, okay, davon merke ich gerade nicht so viel. Wie gehe ich dann damit um? Deshalb habe ich das Thema heute genannt: Mit Gottes Zusagen durch dick und dünn. In Tittmoning habe ich das Thema nennen wollen: Wie komme ich eigentlich mit meiner Jahreslosung klar? Und ich habe mir deshalb als Predigttext jetzt eine Person aus der Bibel ausgesucht, wo ich denke, das ist so eine Art Vorbild, eine Art Survival-Experte zum Sachen mit Gottes Zusagen umgehen, mit seinen Versprechen, weil es ist ein Mensch, der sehr, sehr viele Versprechen von Gott bekommen hat und der dann gucken musste, wie er damit umgeht. Es ist eine Geschichte von Gottvertrauen durch dick und dünn. Und an dieser Geschichte wollen wir uns heute ein paar Sachen angucken. Ich würde also sagen, heute Vormittag gehen wir auf eine Reise zusammen. Wir schnallen uns unsere Rucksäcke um und gehen in den alten Orient, in den Mittleren Osten und tauchen in eine Geschichte ein, die vor 4000 Jahren ungefähr dort passiert ist. Um was geht's heute? Es geht um einen alten Mann. Und was ist an dem alten Mann so besonders? War er vielleicht ein König? Nein, war kein König. Hat er viele Wunder getan? Nein, eigentlich auch nicht. Hat er viele Schlachten gewonnen? Naja, da gab es mal eine so eine Situation, aber kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. War er vielleicht sehr reich? Gut, es ging ihm jetzt nicht schlecht, aber es war voll im Rahmen. Das macht ihn jetzt nicht besonders. Was macht ihn besonders? Warum sollten wir von ihm lesen? Dieser Mann hat von Gott ein Versprechen bekommen. Und nicht nur eins, sondern richtig, richtig viele Versprechen. Und so direkt und so persönlich, dass Gott mit dem Finger auf ihn gezeigt hat und gesagt hat: Mit dir mache ich jetzt was, dass wir direkt neidisch werden können. Aber trotzdem war das für ihn nicht immer einfach. Und wie er mit Versprechen umgegangen ist, das wollen wir uns heute angucken. Ich will kurz noch als kleine Einstimmung mal euch seinen Lebenslauf vorlesen, dass wir uns ein bisschen so drauf einstimmen, um was es heute geht. Und das ist zusammengefasst in so einem kleinen erfundenen Gespräch, was der Pastor Tim Keller mal so zusammengefasst hat. Das geht so: Gott sagt: Abraham, pack deine Sachen und zieh weg von hier, weg aus deiner Heimat in ein anderes Land. Und Abraham sagt: Wohin denn? Und Gott antwortet: Das erzähle ich dir alles später, für den Moment vertrau mir einfach. Und danach sagt Gott: Abraham, siehst du dieses Land? All das will ich dir mal schenken. Und Abraham merkt aber, dass da überall Leute wohnen, und er fragt sich, wie das gehen soll, und sagt: Wann denn? Und Gott sagt: Das erzähle ich dir alles später, für den Moment vertrau mir einfach. Und Gott sagt: Hey Abraham, ich werde dir ein Kind schenken und so viele Nachkommen, das glaubst du gar nicht. Und Abraham sagt: Wie denn? Meine Frau ist unfruchtbar, wie soll das gehen? Und Gott antwortet: Das erzähle ich dir alles später, für den Moment vertrau mir einfach. Und dann kommt der Moment, Gott schenkt ihm ein Kind, die Freude ist groß. Doch dann sagt Gott: Abraham, nimm dein Kind und bring es mir als Opfer da auf einem bestimmten Berg. Und wo du das machen sollst, das erzähle ich dir später. Und Abraham sagt: Warum denn? Und Gott sagt: Das erzähle ich dir alles später, für den Moment vertrau mir einfach. Gott hat einen Plan mit diesem Mann und mit diesem Mann wollen wir uns heute beschäftigen und wir können auch schon mal die Bibeln aufschlagen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz ein Gebet sprechen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Vater, ich danke dir für Abraham, für seine Geschichte in der Bibel und für sein Vertrauen in deine Zusagen, wie er mit deinen Versprechen umgegangen ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass einfach seine Geschichte zu uns spricht. Und du weißt ganz genau, in welcher Situation wir im Moment sind, mit was wir zu kämpfen haben. Und bitte sprich einfach zu unseren Herzen, was dein Wort uns sagt und was du einfach von uns möchtest. Sei einfach bei jedem von uns auch in dieser Zeit jetzt. Amen. Genau. Ihr könnt gerne in euren Bibeln mitlesen. Ich habe jetzt nur mehrere Bibelstellen dabei, so ein bisschen zerpflückt, deshalb habe ich es auch auf der PowerPoint. Also ihr könnt auch gerne einfach hier mitlesen, wenn ihr wollt. Unser erster Punkt heute soll heißen, Gottes Zusagen fordern Geduld. Wir starten ganz vorne in der Geschichte. Im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1. Da geht die Geschichte von Abraham los. Eine Seite vorher in unseren Bibeln ist noch die Geschichte von der Sintflut. Und hier merken wir jetzt auf einmal, dass Gott sich aus der ganzen Welt einen einzigen Menschen auswählt. Er pickt einfach und sagt, genau mit dir mache ich jetzt weiter. Und das klingt so. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ist also unser Mann in seiner Heimat, eine Stadt im heutigen Irak, Mittleren Osten, wo er wahrscheinlich immer gewohnt hat. Wir wissen über seine Familie aus einer Bibelstelle im Buch Josua steht, dass sein Vater ein Götzendiener war, vielleicht seine Nachbarn und Freunde auch. Auf einmal pickt ihn Gott aus und sagt, dich will ich, pack deine Sachen, zieh von hier weg. Und seine Geschichte beginnt mit einem Versprechen. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Oh, da hat nämlich Gott schon im ersten Satz einen wunden Punkt erwischt. Wie soll denn aus unserem Mann ein großes Volk werden, wenn er kein einziges Kind hat und auch keins bekommen kann? Seine Frau ist unfruchtbar und die beiden sind schon ein bisschen gehobenen Alters und wie soll das funktionieren? Und fast schon ironisch könnte man meinen, heißt dieser Mann auch noch Abram. Seine Eltern hatten diese geniale Idee, ihm diesen Namen zu geben. Auf Deutsch heißt das nämlich übersetzt erhabener Vater. Das ist ganz schön gemein. Wenn man so durchs Leben geht, jedes Mal, wenn dich jemand ruft, hörst du das? Vater, Vater, hast doch keine Kinder. Wie heißen im Vergleich zum Beispiel andere Leute? Es gibt zum Beispiel nachher in der Geschichte, kommen wir gleich dazu, einen, der heißt Abimelech. Das ist mal ein schöner Name. Ist nicht ganz klar, wie man das übersetzt, aber es heißt höchstwahrscheinlich, mein Vater ist König. Und mit so einem Namen möchte man sagen, wenn mein Vater König ist, bin ich der Sohn des Königs. Also der Königssohn, der Prinz, Abimelech, so ein Name, mit dem kann man sich sehen lassen. Aber Abraham, durchs Leben zu gehen als Vater, der doch keiner ist. Aber Gott hat es versprochen und er macht auch keinen Punkt. Er macht sogar weiter. Er verspricht nochmal genau dasselbe und legt einen obendrauf mit diesem Vers. Da steht nämlich das hier. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden und darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll der Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Für Gott ist die Sache klar. Unser Mann soll nicht nur ein erhabener Vater sein, er soll ein Vater vieler Völker sein. Gott ändert seinen Namen sogar auf was Weiteres und sagt, du sollst zum Vater vieler Völker werden. Aber das macht die Sache nicht besser. Er hat immer noch kein Kind. Aber Gott ist sich komplett sicher, dass das Versprechen steht und es steht felsenfest. Unser Mann ist ein Mann der Versprechen. Und Gott hat ihn in seinem Leben so viele Versprechen gegeben. Ich hatte mal die Idee aufzuzählen, einfach mal zu kurz zu gucken, was hat denn in der Bibel Gott dem Abraham schon mal alles versprochen? Einfach um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, einfach was Gott ihm so alles versprochen hat. Und ich habe eine Liste gemacht und habe angefangen bei 1 und habe mal einfach die Bibel aufgemacht, erste Stelle. Und immer wenn ein Versprechen gekommen ist, habe ich das aufgeschrieben. Und ich muss sagen, das ist ziemlich ausgeartet, weil die Liste geht bis Punkt Nummer 93. Fast an jeder Stelle, wo Gott zu Abraham spricht, verspricht er ihm etwas. Das könnt ihr gerne mal angucken. Fast an jeder Stelle verspricht ihm Gott was. Aber damit klarzukommen, ist dann halt nicht so einfach, wenn es nicht gleich passiert. Ich lese euch diese Stellen jetzt nicht alle vor, aber ich habe gedacht einfach, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, lese ich euch jetzt mal den Anfang von der Liste vor, zu versprechen zum Thema Kinder kriegen. Das klingt so. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Denn deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde. Deine Nachkommen werden so unzählbar viele sein wie die Sterne am Himmel. Ich will dich über alle Maßen mehren. Du sollst ein Vater vieler Völker werden. Ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen. Ich will dich zu Völkern machen. Könige sollen von dir abstammen. Ich will der Gott deiner Nachkommen sein. Ich will der Gott deiner Nachkommen sein. Ich will dir von Sarah einen Sohn geben. Sarah soll zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von Sarah kommen. Sarah soll dir einen Sohn gebären und der soll Isaak heißen. Um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr wird Sarah dir den Isaak gebären. Nächstes Jahr um diese Zeit wird Sarah einen Sohn haben. Nächstes Jahr um diese Zeit wird Sarah einen Sohn haben. Abraham soll zu einem großen Volk werden. Abraham soll zu einem starken Volk werden. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das geht jetzt ewig lang so. Aber ich frage euch jetzt mal ganz ehrlich, wie geht man mit sowas um, wenn es einem in den Ohren schallt, aber sich nichts tut? Wir wissen in dieser Geschichte nicht ganz genau, wie lang diese Zeit war, wo Abraham diese Versprechen gehört hat, aber es waren von den Zahlen, die in der Bibel stehen, mindestens 25 Jahre. Es können auch locker mehr gewesen sein, aber von dem, was wir wissen, hat Abraham diese Versprechen am laufenden Band für 25 Jahre gehört und nichts gesehen. Und irgendwann fangen die beiden an zu überlegen. Ich sehe die beiden schon so direkt vor mir, wie sie anfangen zu diskutieren. Abraham und Sarah, sag mal, haben wir da vielleicht was falsch verstanden? Abraham, Gott hat ja deutlich gesagt, du wirst ein Kind bekommen. Ja, das ist ja so. Aber hat er dir gesagt, dass das Kind von mir kommen soll? Wie meinst du jetzt das? Naja, du weißt ja, hier in der Gegend gibt es so einen Brauch und man könnte ja auch einfach sagen, na gut, wenn du jetzt mit der Magd hier ein Kind bekommen würdest, dann ist das ja auch, also das zählt ja auch irgendwo als dein Kind. Hat er denn speziell was von mir gesagt? Und wenn man ehrlich ist, nee. Er hat ab einer gewissen Stelle was von Sarah gesagt. Ab der Stelle, wo Ismael schon geboren ist, der andere Sohn, betont Gott ganz deutlich und sagt, nee, von Sarah sollst du auch noch einen bekommen. Aber bis zu dieser Stelle, keine Spur. Und ich fand das oft so unsinnig, weil ich mir gedacht habe in dieser Geschichte, ja, wie kommen die beiden auf so eine Idee? Aber man spürt es direkt, wie sie echt kämpfen mit diesem Versprechen. Wie meint Gott das denn? Hat er das so gemeint oder anders? Und hier an dieser Stelle schlagen die beiden dann einfach einen neuen Weg ein und sagen, naja, dann machen wir das. Und sie fahren komplett gegen die Wand. Erstmal, ab diesem Moment ist Chaos im Hause Abraham. Denn ja, Hagar wird schwanger und auf einmal ist die Hausmutter Sarah nicht mehr interessant. Alles dreht sich um das neue Kind, der neue Erbe ist da und so. Aber keiner weiß so genau, ob das jetzt eigentlich so Gottes Plan war oder nicht. Es gibt Zickenkrieg, Verwirrung und Streit. Und Gott schweigt. Für 13 Jahre, 13 weitere Jahre spricht Gott kein einziges Wort mehr ab diesem Moment. Der neue Sohn wird geboren und Abraham fragt sich, was ist jetzt? Und er hört nichts mehr. Stell dir das mal vor, 13 Jahre, stell dir mal vor, Gott hat dir das letzte Mal zu dir gesprochen im Jahre 2006. Das war vor 13 Jahren. Kurz zur Erinnerung, 2006 hatten wir Fußball-WM in Deutschland, wer sich noch erinnern kann, war ganz schön. In den USA zum Beispiel war gerade eben George Bush Präsident und so. Nur seit ein paar Monaten hat es bei uns im Land Gerhard Schröder, wurde abgelöst durch Angela Merkel. Stell dir mal vor, jemand fragt dich, wann hast du das letzte Mal Gottes Stimme gehört oder wie geht's in deinem Gebetsleben und so? Und du sagst, naja, damals war fast noch der Schröder Kanzler und wir hatten alle diese tollen Klapp-Handys. Das ist doch komisch, bitte? Ja? so Klapphandys, die waren damals normal. Das war vor 13 Jahren. In 13 Jahren tut sich so viel. Und so ging es aber dem Abraham. Was macht man? Gott verlangt von den beiden mächtig viel Geduld. Und deshalb ist unser erster Punkt für heute, Gottes Zusagen fordern Geduld. Das ist nicht immer so einfach. Aber dann, nach 13 Jahren, spricht Gott wieder. Cool. Was sagt er denn? Er wiederholt nochmal das Versprechen. Ich will Sarah segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Man merkt es ihm einfach an, die Geschichte hat er schon mal gehört. Und mit der Zeit wird das Ganze auch langsam für ihn immer unglaubwürdiger, immer lächerlicher. Jetzt ist der Mann 99 Jahre alt und er lacht. Die Geschichte wird für ihn langsam Blödsinn. Und seiner Frau geht es nicht anders. Die beiden bekommen an einer Stelle im nächsten Kapitel Besuch von drei Männern. Es ist eine Erscheinung Gottes und da spricht Gott so. Gewiss will ich dir um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen. Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber lauschte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Und darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Freude zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Ja, Sarah sieht das total logisch. Sie sagt, weißt du, es gibt ja sowas auch wie eine Art biologische Uhr. Wenn eine Frau mal über 90 ist, knapp 100 Jahre, wie soll das noch funktionieren? Ja, und spätestens jetzt ist bei ihr auch der Moment angekommen, wo sie gesagt hat, dieses Versprechen kenne ich zur Genüge, aber es wird langsam irgendwie unglaubwürdig. Sie lacht. Aber Gott lässt das nicht stehen. Obwohl sie in ihrem Zelt sitzt, hakt Gott ein und sagt, da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich noch gebären, so alt ich bin? Sollte dem Herrn denn irgendetwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Und er wiederholt es nochmal. Und fast wie wenn er sagen möchte, ihr beide dürft diese Geschichte so komisch finden, wie immer ihr wollt, das ist mir egal, das wird passieren. Sie wird einen Sohn bekommen, verlasst euch drauf, das habe ich versprochen und ich sorge dafür, dass das so eintreten wird. Sollte dem Herrn irgendwas unmöglich sein, irgendwas zu wunderbar, nein. Und hier merke ich, diese Geschichte erzählt mir sehr, sehr viel über diesen Mann Abraham und seine Familie. Aber sie erzählt mir noch vielleicht viel mehr über den Gott Abrahams, der dahinter steht. Und wie er umgeht mit Menschen. Was können wir von Abraham lernen? Abraham hat gemerkt, Gott verspricht uns gerne Dinge. Und wir haben die schwarz auf weiß. Aber er tut das nicht immer gleich sofort. Manchmal scheint die Anweisung für uns auch manchmal unklar. Wir wissen nicht ganz genau, wie das gemeint ist. Manchmal scheint es, als lässt er uns hängen. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht, um uns im Stich zu lassen, sondern mit einem Ziel an uns zu arbeiten. Und deshalb möchte ich dir auch sagen, wenn du einen Kalender an der Wand hängst und da steht drauf, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, dann klammer dich dran. Aber rechne damit, dass das nicht in 5 Minuten kommt. Es gibt Durststrecken und es gibt Wüstenzeiten, aber wenn Gott was verspricht, dann hält er das. Ja, und deshalb aus dieser Geschichte von Abraham möchte ich lernen, der erste Punkt, Gottes Zusagen fordern Geduld. Da müssen wir uns drauf einstellen. Das ist einfach Gottes Charakter, so wie er mit uns umgeht, um an uns zu arbeiten. Der zweite Punkt heute heißt, mit Gottes Zusagen darf ich ehrlich sein. Wir haben gemerkt, die Versprechen Gottes fordern ziemlich viel von Abraham. Und umso krasser finde ich es aber dann, wenn man die Geschichte weiterliest, dass man merkt, dass Abraham ein sehr tiefes Vertrauen in diese Versprechen hat. Ja, er lacht über manches, ja, es fällt ihm manchmal schwer, aber er glaubt seinem Gott. Und das merkt man auch. Und ich finde, man sieht es gerade in Kapitel 15 so wunderschön. Da steht, Vers 5, er führte ihn hinaus und sprach, also Gott führte ihn hinaus, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ich finde das so eine schöne Stelle, weil man wirklich merkt, wie natürlich das bei Abraham gekommen ist. Gott sagt was und Abraham glaubte. Er weiß, dass Gott es gut mit ihm meint. Aber dann geht die Geschichte weiter und jetzt sagt Abraham gleich einen Satz, der mich vielleicht noch viel mehr ermutigt. Und der geht so. Gott sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woher kann ich wissen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Woher kann ich wissen, dass? Mich ermutigt diese Stelle wirklich so sehr. Weißt du, unser Mann hier, Abraham, ist ein Mensch wie du und ich. Er geht durch Höhen und Tiefen. Ja? Manchmal gibt Gott ihm ein Versprechen und er glaubt es bedingungslos. An manchen Tagen lacht er darüber. Aber an manchen Tagen sagt er Gott auch einfach ganz ehrlich, was er denkt. Herr, ich glaube dir ja. Ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst. Aber kannst du mir nicht irgendwas geben? Irgendwas, wo ich mich dran klammern kann? Woher kann ich wissen, dass das stimmt? Woher kann ich wissen, dass du es gut mit mir meinst? Dass du mir das Land geben möchtest? Und was nun passiert, wenn wir die Geschichte weiterlesen, ist vielleicht für uns ein bisschen unverständlich, aber das liegt daran, dass diese Geschichte eben schon 4000 Jahre alt ist und wir haben es hier mit ein bisschen einem Kulturproblem zu tun. Wenn wir weiterlesen, merken wir, hier passiert gleich was, was wir nicht gleich nachvollziehen können. Aber was wir gleich merken ist, Gott nimmt seine Frage total ernst. Und das sieht so aus. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woher kann ich wissen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles, zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Ja, was ist hier passiert? Gott antwortet auf seine Frage damit, dass er von Abraham diese Tiere haben möchte. Und Abraham weiß anscheinend ganz genau, was zu tun ist. Er zerteilt die, er weiß ganz genau, das hier zerteilt man, das hier nicht. Er legt das so rechts und links hin und macht da so einen Weg dazwischen. Was passiert hier? Hier passiert etwas, was in Abrahams Kultur sehr, sehr normal war. Und auch was in unserer Kultur heute sehr, sehr normal ist, nur schaut es bei uns ein bisschen anders aus. Und zwar, hier wird jetzt ein Vertrag unterzeichnet. Abraham sagt Gott, woher kann ich wissen, dass ich dieses Land mal besitzen werde? Und Gott sagt wörtlich, so kann man es jetzt umschreiben, Abraham, hol mir mal Stift und Papier, ich gebe dir das jetzt schriftlich. Ich verspreche dir das und wenn mein Versprechen brechen sollte, dann hat das auch für mich Konsequenzen. Ich zeige dir das jetzt. Nur wir als Kultur sind ein bisschen harmlos geworden und wir haben so einen Zettel und einen Stift und schreiben das so auf. Aber die haben das so gemacht, die haben diese Tiere genommen, zerteilt, und einen Weg gebahnt quasi, rechts und links liegt immer ein Tier. Und dann sind beide Vertragspartner bei einem Vertragsschluss in diesem Weg da durchgegangen und wollten damit zum Ausdruck bringen und sagen, wenn ich meinen Bund, meinen Vertrag hier brechen werde, wenn ich das brechen sollte, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Dann soll ich genauso tot hier auf den Boden liegen wie der. Ich will das nicht brechen. Ich halte das. Und wenn ich es brechen würde, soll das für mich Konsequenzen haben. Und Abraham wusste das. Er hat das anscheinend auch schon mal gemacht. Und irgendwie wusste er auch, dass Gott anscheinend jetzt hier mit ihm einen Vertrag schließen möchte. Und Abraham bereitet das vor. Und dann kommt doch alles ein bisschen anders. Es geschah, als sich die Sonne anfing zu neigen, da fiel ein großer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Und als es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Wow. Es wird dunkel und Abraham überkommt der Schlaf. Es ist aber nicht ein ganz natürlicher Schlaf. Wir merken das daran, dass das Wort, was hier im Urtext dafür für tiefer Schlaf benutzt wird, dasselbe ist, was bei Adam vorkommt, ein paar Stellen vorher, wo Gott ihm die Rippe entnimmt. Auf einmal wird er müde und dann nimmt ihm Gott die Rippe. Also es ist wie wenn man sagen könnte, Gott versetzt hier Abraham in eine Narkose. Er lässt ihn schlafen und dann geht Gott alleine durch. Damit hat Abraham nicht gerechnet. Eine Flamme erscheint und geht alleine durch diesen Weg durch. Und was heißt das? Er nimmt also den Stift und unterschreibt links und rechts. Er gibt dem Abraham überhaupt keine Möglichkeit, da mitzumachen. Er sagt ihm, ich sorge dafür, dass dieses Versprechen in Erfüllung geht. Da kannst du nicht mal was dagegen machen. Du kannst dieses Versprechen nicht mal brechen, das hat mit dir nichts zu tun. Ich habe dir versprochen, dass ich dir dieses Land geben werde, dafür werde ich sorgen. Das hat für mich Konsequenzen, wenn das nicht passieren sollte. Nimm es einfach so an. Und das fasziniert mich an dieser Stelle einfach, auch diese Reaktion Gottes. Weißt du, Abraham hat Gott ganz ehrlich gesagt, woher kann ich wissen, dass das so passiert? Und mit keinem Atemzug sagt Gott sowas wie, na komm, sowas fragt man doch nicht. Oder was soll denn das? Glaub mir doch einfach, hast du nicht genug Glauben? In keiner Silbe kommt das vor. Nein, es ist eine sehr verständliche Frage. Ja, woher kann ich wissen, dass das so passiert? Und Gott antwortet, er sagt, okay, ich gebe dir das schriftlich. Ich möchte aus dieser Geschichte lernen, dass Gott ein Gott ist, mit dem ich komplett ehrlich sein darf. Und das ist mir total wichtig. Ich darf Gott ganz ehrlich sagen, wie es mir geht. Es darf Tage geben, da lese ich so einen Vers, dass Gott alle Tage bei mir ist und ich glaube das und es geht mir gut. Aber es gibt auch Tage, wo ich das nicht merke und ich darf es ihm ehrlich sagen. Ich darf zu ihm kommen und sagen, wenn es geht, schenk mir doch einfach irgendein Zeichen oder irgendwas, wo ich mich dran klammern kann. Aber was wir vorher auch schon gesehen haben, das braucht Geduld. Ja, Abraham hat seine Feuerflamme bekommen, aber der war in dieser Zeit auch schon zwischen 75 und 85 Jahre alt. Also da darf ich mich in meinen 20ern nicht beschweren, wenn ich bete und es passiert nicht gleich was. Aber was wir wissen können ist, mit Gottes Zusagen darf ich ehrlich sein. Ja, ich darf ihm einfach ganz ehrlich sagen, wie es mir damit geht. Ja, er hat mir sein Wort gegeben, ich lese darin, ich klammere mich darin, aber ich darf ihm auch ganz ehrlich sagen, wie es mir damit geht. So, unser dritter Punkt für heute heißt, Gottes Zusagen formen Charakter. Und jetzt kommen wir, wie ich finde, zum schönsten Punkt. Und zwar, wenn man Abrahams Leben Stück für Stück liest, wenn man von der ersten Seite anfängt in seiner Geschichte und so durchgeht, dann merkt man an seiner Person, dass er sich an diese Versprechen klammert, aber dass er auch nicht dieselbe Person bleibt. Wenn du dich in Geduld an Gottes Versprechen hältst und dich dran klammerst, dann wirst du nicht derselbe Mensch bleiben. Das verändert dich, das macht was mit dir. Und das merkt man auch bei Abraham. Und was ich da schon zum Beispiel merke, ist, Gott lässt an dieser Geschichte auch ab und zu durchblitzen, dass er mit Abraham damit voll einen Plan hat. Er will ihn verändern, er will aus ihm was machen. Und er liebt auch Abraham. Er hat mit ihm voll einen Plan vor. Das merkt man an ein paar Stellen richtig schön. Zum Beispiel, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. So ein toller Vers. Er sagt, hey, ich gehe mit dir, ich bin dein großer Lohn, mit dir habe ich noch was vor. Ein anderer Vers. Und ich will meinen Bund aufrichten, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Auch wieder total schön. Ja, Gott möchte der Gott Abrahams sein. Er nennt sich auch nachher so. Oder eine andere Stelle, das finde ich vielleicht auch wieder so genial. Sollte ich Abraham etwa verbergen, was ich tun will? Ja, es kommt an einer Stelle, wo die Engel zu Sodom und Gomorra gehen, aber ich finde diesen Satz so witzig. Gott sagt ja, als ob es etwas gibt, was ich Abraham nicht sagen möchte. Ich mag ihn doch, ich liebe den, ich will mit dem Gemeinschaft haben, aber ich will auch an ihm arbeiten. Denn durch diese ganzen Geduldsprüfungen und Wartezeiten schleift er an Abraham wie an einem Edelstein. Und da geht man halt eben auch manchmal durch Zeiten, die nicht so einfach sind. Und dann, Kapitel 22, kommt das goldene Finale. Ich würde sagen, der letzte Schliff. Der Moment, wo am deutlichsten rauskommt, wo Abraham mit ihm hin will. Das klingt so. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm. Ja, er prüfte ihn, steht hier. Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Und die Geschichte, die jetzt folgt, die finde ich so krass. Abraham geht. Er geht im Vertrauen. Ich will gar nicht wissen, was er sich alles gedacht hat. Aber er widerspricht nicht. Er sagt nichts dagegen. Er war sich einfach sicher, dass Gott schon einen Plan mit ihm hatte. Aus dem Neuen Testament kennen wir auch diese Stelle, wo da steht, dass er gewusst hat, dass Gott imstande ist, sogar aus den Toten aufzuerwecken. Er hat gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache und Isaak soll sterben, das geht ja voll gegen das Versprechen. Was bleibt Gott anders übrig? Dann muss er ihn ja wohl von den Toten auferwecken. Er hat es doch versprochen. Und Abraham sagt auf dieser Reise nicht viel. Wenn Gott ihn ruft am Anfang, dann sagt er, hier bin ich. Wenn sein Sohn ihn nachruft, sagt er, hier bin ich. Wenn sein Sohn ihn dann fragt und sagt, hey Papa, irgendwie ist das komisch, wir gehen hier gerade zum Opfern, aber wir haben gar kein Tier dabei. Dann sagt er, der Herr wird sich drum kümmern. Und wenn Gott ihn dann abhält, als er das Messer schon in der Hand hält und das streckt und Gott erscheint und ihn auf einmal ruft und sagt, Abraham, dann antwortet er wieder ganz bescheiden, hier bin ich. Und danach nennt er diesen Ort wieder, der Herr wird sich drum kümmern. Ja, Abraham ist hier ein Mann der wenigen Worte, aber ein Mann des großen, gewaltigen Vertrauens. Man fragt sich, wie kommt das? Hier kommt das große Finale. Und einmal jetzt noch spricht Gott zu ihm. Aus den Wolken spricht er. Und was wir jetzt merken ist, hier ist das letzte Mal, dass Gott zu Abraham spricht. Die Geschichte geht danach in den nächsten Kapiteln noch weiter, aber hier ist das letzte Mal, dass wir mitbekommen, dass Gott zu ihm wirklich wörtlich spricht. Und es ist sozusagen das Abschlussgespräch. Und da steht Folgendes. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ich habe das jetzt hier mal kurz angemalt. Dieser letzte Satz, den Gott dem Abraham sagt, schließt voll eine Brücke zum ersten Satz, mit dem wir die ganze Geschichte hier angefangen haben. Er bezieht sich in manchen Sachen auf dieselben Sachen und wiederholt das einfach nochmal. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und zum Schluss wiederholt er auch das Versprechen und sagt, hey, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und dann kommt noch dieser Zusatz, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Jetzt, Abraham, jetzt habe ich das tatsächlich gemerkt. Jetzt weiß ich, du vertraust mir komplett. Jetzt habe ich dich genau an der Stelle, wo ich dich von Anfang an haben wollte. Als ich dich damals gerufen habe, in Ur, im Irak, da wollte ich dich hier haben. Ich wollte dich genau hier haben, an einem Punkt, wo ich wirklich weiß, du vertraust mir komplett. Das hier ist der Höhepunkt, wo ich dich sehen will. Und wir kennen das, die Geschichte ja zur Genüge aus dem Neuen Testament, was da auch für eine Symbolik dahinter steckt. Mit dem, dass Abraham hier seinen Sohn nicht sterben lassen musste, aber dann doch Gott seinen Sohn am selben Platz sterben lässt. Man kann sagen, unser Abraham ist ein total normaler Mensch. Er ist immer noch ein total normaler Kerl. Er hat Fehler, er hat Höhen und Tiefen und so. Aber hier merken wir, der Kreis schließt sich hier. Wir merken, dass all die Abenteuer, die Abraham bisher erlebt hat, im Großen und im Kleinen, die haben an ihm geschliffen. Die haben ihn geprägt. die haben ihn nicht gleichgelassen. Dort, wo sich unser Mann hier in der Geschichte am Anfang noch zu schüchtern war, um dem Pharao zu sagen, dass die hübsche Frau neben ihm seine Frau ist, der sich irgendwie so mit so einer Halbwahrheit durchgegangen hat, ja, meine Schwester und so, der steht hier auf diesem Berg und vertraut Gott Leben und Tod an. Man fragt sich, wie das kommt. Ich denke, Gott hat an Abraham gearbeitet. Ja, es ist immer noch ein voll normaler Mensch, auf jeden Fall. Aber man merkt wirklich, er ist nicht derselbe geblieben. Er hat das Stück für Stück gemerkt. Weißt du, wenn Gott was verspricht, dann hält er das. Und wenn ich jetzt hier den Isaak zum Opfer darbringe, dann wird sich Gott was einfallen lassen müssen, weil sein Versprechen brechen kann er nicht. Und da merke ich, das gilt auch für uns. Ja? Gottes Zusagen formen Charakter. Ja, klammer dich an diese Worte, an diese Zusagen, an seine Versprechen. Halt dich dran fest, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man dafür Geduld braucht und man dafür vielleicht Jahre und Jahre warten muss. Man geht durch Höhen und Tiefen, man geht durch Durststrecken, aber weißt du was? Es verändert dich. Es macht was aus dir. Ja, du wirst nicht derselbe bleiben, wenn du dich wirklich an diese Worte klammerst. Da passt dieser Vers sehr gut, finde ich, aus dem Neuen Testament. Der das gute Werk in uns angefangen hat, er wird es auch vollenden. Ja, er hat mit uns angefangen und in aller Schwachheit folgen wir dem einfach nach, aber Gott arbeitet an uns. Ja, und sein Werk, das wird er auch vollenden. Gottes Zusagen formen Charakter von dir und mir. Jetzt kommen wir zum Schluss. Ich habe noch einen letzten Punkt dabei. Dann bin ich durch. Ich möchte mit euch zum Kurz nochmal ganz kurz anschauen, wie sowas eigentlich wirkt. Ja, so ein Leben, wie Abraham das geführt hat. Der vierte Punkt heute soll heißen, Gottes Zusagen prägen Mitmenschen. Ja, im letzten Punkt möchte ich nochmal ein paar Reaktionen angucken. Man fragt sich ja manchmal, wenn man die Abrahamsgeschichte so liest, wie wirkt denn eigentlich sowas? Ja, weil der kommt aus dem Irak, kommt da an, kommt nach Israel, ist dort und dann denkt man sich, naja, da wohnen auch Leute, die bekommen ja das alles auch mit. Wie reagieren die denn? Und das finde ich sehr interessant, weil an manchen Stellen blitzt das so durch und das können wir in der Geschichte sehen. Ich habe da ein paar Stellen dabei. Die erste Stelle, Abimelech. Es geschah zur selben Zeit, da redete Abimelech in Begleitung seines Heerführers Bichol mit Abraham und sprach, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Ich finde, der Mann bringt das wunderbar auf den Punkt. Der ist beeindruckt. Ja, er will an dieser Stelle, das, wenn man die Stelle im Kontext liest, merkt man, er will mit Abraham einen Bund schließen, weil er sagt, hey Abraham, du wirst mir irgendwie zu mächtig, ja, du wirst mir irgendwie zu groß, da müssen wir was machen. Aber er bringt das hier so schön auf den Punkt. Er sagt, ich sehe dich und ich merke, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Das merkt man doch. Eine andere Stelle finde ich auch total nett. Das ist so eine kleine Nebenbemerkung, die in der Bibel steht. Nach der Stelle, die wir gerade hatten, auf dem Berg Moria, wo er seinen Sohn fast dargebracht hat, da geht die Geschichte nämlich weiter mit einer Passage, wo auf einmal steht, dass auf einmal alle Leute Kinder bekommen. Das klingt so. Nach diesen Begebenheiten, da wurde Abraham berichtet, siehe, auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren, Us, den Erstgeborenen, und Bus, seinem Bruder, und Kemuel, den Vater des Aram, und Keset, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Auf einmal bekommen alle Kinder. Und damit hat Abraham wahrscheinlich gar nicht gerechnet, aber er wurde hier, gewollt oder ungewollt, zum Segen für seine Umgebung. Ja, das prägt auch Mitmenschen. Wenn man sich an Gottes Worte hält, merkt man auch, das geht nicht nur mir dann so, sondern das wirkt auch aus. Das finde ich hier total cool. Was auch witzig ist in dieser Geschichte von den ganzen Kindern, die da geboren werden, ist auch seine zukünftige Schwiegertochter dabei. Das schließt sich wieder so ein Kreis. Man fragt sich ja, das ist alles irgendwie so genial eingefädelt. Und jetzt eine letzte Stelle, die finde ich auch wieder eigentlich am eindrücklichsten. Das ist die Situation, wo er schon ziemlich alt ist, 136 Jahre alt, und seine Frau Sarah stirbt. Da weint er über sie und trauert. Der möchte sie aber ehrenvoll begraben. Aber er hat immer noch keinen einzigen Quadratmeter Grund. Ja, ich meine, wir wissen das. Gott hat ihm das vertraglich in der Feuersäule gesagt. Ich werde dir das Land geben, von Nil bis zum Euphrat, deinen Nachkommen. Aber wann das genau sein soll, weiß er nicht. Bis jetzt hat er gewartet, aber jetzt bleibt ihm einfach keine Möglichkeit mehr. Was soll er machen? Er kauft sich jetzt ein Grundstück. Das Geld hat er, unser Mann hat, ist mittlerweile auch ziemlich wohlhabend geworden. Und er geht nach Hebron. Das ist ein Platz, wo er auch eine Zeit lang gewohnt hat. In einem Kapitel lesen wir auch, dass er da direkt so ein paar Freunde hatte. Und dann geht er zu einer Gruppe von Hethitern und fragt, kann ich euch einfach ein Stück Land abkaufen? Und was die dann antworten, finde ich so schön. Er sagt, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Und da antworteten die Hethiter dem Abraham und sprachen, höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in dem besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote drin begraben kannst. Eine Gruppe von Hethitern sagt dem Abraham, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Da fragt man sich erstmal, was genau ist eigentlich ein Fürst Gottes? Ich kann es dir auch nicht genau sagen, aber sie merken, Gott ist mit diesem Mann und der ist was Besonderes. Ja? Was für ein Kerl. Ein Fürst Gottes und mitten unter uns, hier bei uns ist der. Das ist ja der Wahnsinn. Und sie sagen dir, such dir das Allerbeste aus, wir geben dir alles. Aber Abraham sagt, nee, so machen wir das nicht, ich zahle euch das. Ja, ich mache hier keine halben Sachen, das ist für mich ein sensibles Thema mit Land hier, ich kaufe das. Aber sie hätten ihm alles gegeben. Ja, sie sagen, das ist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Guck dir den mal an, der läuft hier rum. Und da merke ich auch wieder, Abraham hat einfach sein Bestes gegeben, an Gottes Worte zu glauben und ihm zu vertrauen. Er kam aus dem fernen Osten da angereist und man fragt sich manchmal, ist das nicht komisch? Was denken denn so Leute, wenn man diese Geschichte mitbekommt? So, da kommt einer und sein Gott hat ihm versprochen, dem gehört das jetzt alles mal und der soll viele Kinder bekommen, dabei hat er keins. Aber irgendwie haben sie das mitbekommen und es hat sie angesteckt. Die sagen, was für ein Kerl. Und da merke ich, durch sein Vertrauen wurde Abraham verändert und ungewollt oder gewollt zum Segen für andere. Gottvertrauen prägt Mitmenschen. Gottes Zusagen prägen Mitmenschen. Ja, jetzt würde ich sagen, wir verlassen wieder den alten Orient. Wir schütteln uns vielleicht noch kurz den Staub so von den Klamotten, ja, und kommen wieder zurück nach Grasshau 2019. Und wir haben jetzt eine richtige Achterbahn hinter uns, ja, wir haben sein ganzes Leben mal so ein bisschen quer gelesen, von diesem Zeltbewohner vor 4000 Jahren und seinem Gott, wie er mit ihm umgegangen ist. Was können wir mitnehmen, was können wir aus seiner Geschichte lernen? Heute haben wir gehört, Gottes Zusagen fordern Geduld. Ja, die Bibel ist voller Zusagen. Und auch gerade dein Kalender an der Wand und deine Jahreslosung, das sind Sachen, die sprechen zu uns. Aber wir müssen uns darauf einstellen, es passiert nicht immer gleich. Aber wir wissen trotzdem, was Gott verspricht, das hält er, garantiert. Aber manchmal nicht immer gleich sofort. Manchmal scheint die Anweisung auch unklar. Manchmal scheint es, als lässt er uns hängen. Aber nicht, um uns im Stich zu lassen, sondern um an uns zu arbeiten. Das Zweite, was wir gehört haben, mit Gottes Zusagen darf ich ehrlich sein. Ja, es gibt Tage, da lese ich so einen Vers und weiß, ja, Gott ist bei mir alle Tage bis an der Weltende, genauso fühle ich mich auch gerade. Aber es gibt auch Tage, wo ich mich nicht so fühle. Und das kann ich ihm ganz ehrlich sagen. Ich darf ihm ganz genauso, wie ich bin, einfach sagen, was ich denke und sagen, Vater, woher kann ich wissen, dass du das tatsächlich gut mit mir meinst? Und du kannst wissen, er versteht dich. Der dritte Punkt heute war, Gottes Zusagen formen Charakter. Ja, klammer dich an seine Worte und du wirst sehen, es wird was an dir machen. Du wirst nicht mehr dieselbe Person bleiben. Das ist schon in allen Jahrhunderten so gewesen. Leute, die sich dran geklammert haben, bleiben nicht die gleichen. Der das gute Werk in uns angefangen hat, wird es auch vollenden. Und der letzte Punkt, Gottes Zusagen prägen Mitmenschen, ob gewollt oder ungewollt. Wenn du dich an Gottes Wort klammerst, dann macht das was mit dir, aber es macht auch was mit deinem Umfeld. Zum Abraham wurde gesagt, du sollst ein Segen sein und für die ganze Welt, so für alle Völker. Und ich denke, dass er auch uns segnen möchte und unser Umfeld, wenn wir uns ganz an sein Wort halten. Amen.